Was für eine Ehre, heute Morgen den Karl zu vertreten. Das brauche ich gar nicht, das Mikro hier, das ja. Ja, das freut mich sehr. Ich bin froh, endlich mal wieder hier zu sein. Ein paar neue Gesichter sind da. Ihr kennt mich überwiegend vielleicht schon, manche kennen mich nicht. Ich bin der Thorsten Richter. Ich komme eigentlich aus dem Westen, schon lange her. Ich fühle mich eigentlich wirklich wie ein Ossi. Und meine Frau ist auch aus Jena, eine gebürtige Jenenserin, ja. Und darüber bin ich sehr froh. Meine Kinder sind auch aus Jena, bis auf eine, die ist in Weimar geboren, älteste Tochter. Sie ist auch mittlerweile schon 20. Nee, falsch, sie wird 20, 25. Februar. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, wenn man Familie hat, wenn die Kinder so ihren Weg gehen und da einfach so auch mit Jesus leben und so. Das ist schon etwas, wo ich sehr dankbar bin. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, warum ich dieses Thema heute Morgen ausgewählt habe, weil ich habe was ganz Starkes auf dem Herzen. Ich möchte, dass diese Menschen, die hier vorne einen Lobpreis haben, jeden Tag zur Arbeit gehen, die Menschen, die ja wirklich einen Dienst in der Gemeinde tun, auch die Menschen, die Mama, Papa sind und zu Hause ihren Dienst tun, bei den Kindern und jeden Tag das Gleiche machen, aufräumen und so weiter, dass da etwas passiert in ihrem Leben, nämlich aus Leidenschaft. Na, nicht Leiterschaft, das ist natürlich wichtig, aber ich glaube, jeder Leiter soll auch Leidenschaft haben für das, was er tut. Und deswegen dieses Thema dienende Leidenschaft, nicht Leiterschaft, Leidenschaft. Und was hier heute Morgen die Martha gesagt hat, das fand ich so sehr bewegend, weil da ist Herzblut dabei. Sie hat einen Grund, warum sie das tut, und das ist nicht einfach so, sondern sie hat eine Beziehung zu Jesus. Sie hat Leidenschaft. Das spürt man ihr an. Und die Leute, die hier vorne einen Lobpreis machen, das spürt man euch an. Ja, und die anderen muss ich mal im Dienst beobachten. Müsst mich mal für ein paar Wochen einladen. Es ist wichtig, Leidenschaft für das zu haben, was wir tun. Und wir haben einen ganz großen Auftrag, denn wir dürfen jemanden präsentieren, das ist nämlich Jesus Christus, das Licht dieser Welt. Genial. Ich bin einer, der gerne immer wieder ins Alte Testament hineinschaut. Das heißt also, ich sage mir immer, wenn du das Neue Testament so liest, dann musst du auch das Alte Testament kennen, um es richtig zu verstehen. Und das ist ganz wichtig, weil ich sage mir immer, wenn ich so das Alte Testament lese, wow, das ist ja genau das, was in meinem Herzen drin abgeht. Ich habe festgestellt, das Alte Testament ist so die Tür, ja, oder das Fenster von meinem Herzen, wie es da drin aussieht. Also es sind immer so viele Bilder, Begegnungen, die das Volk Israel hatte, das hat unmittelbar was mit meinem Leben zu tun, mit meinem Herzen zu tun, mit meiner Beziehung zu Jesus, mit meiner Beziehung zu Menschen, mit meinen Vorstellungen über Werte. Und das alles steht in dem Alten Testament drin. Und deswegen bleibt mir es nicht außen vor, dass ich heute gleich beginne, etwas aus dem Alten Testament weitergebe, nämlich aus 2. Mose 7, Vers 16. Und das ist nämlich so genial. Ihr kennt die Geschichte, wo das Volk Israel aus der Gefangenschaft, der Sklaverei, mehrere Millionen Menschen herausgeführt worden ist durch Mose und Aaron. Aber zuvor gingen sie ja immer wieder zu den Pharao und haben einfach den Antrag gestellt, lasst das Volk ziehen. Und dann gibt es, habe ich das jetzt richtig gedrückt? Ich hoffe es doch, nee, falsch rum. So, jetzt. Und da heißt es in 2. Mose 7, Vers 16, und spricht zu ihm, sagt Gott zu Mose, dass er das dem Pharao sagen soll, der Herr, der Gott, der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, du hast bisher nicht hören wollen. Dann kamen ja die Plagen, immer wieder. Wer weiß, was war die 10. Plage? Bitte? Ja, genau. Dass da in den Türpfosten wurde mit Blut aus einem Bock, einjährig unter einem Jahr, männlich sein, das wurde geschächtet und das Blut sollte man an die Türpfosten streichen, schwellen. Und da, wo dieses Zeichen war, ging der Engel vorüber und der Erstgeborene wurde nicht getötet. Und überall, bei den ganzen Ägyptern, wurde der Erstgeborene getötet. Auch der vom Pharao. Und erst dann hat er das Volk ziehen lassen. Und das Volk ist dann durch das Rote Meer. Und bis heute gibt es ein Fest, nach so vielen Tausenden von Jahren, also 3500 Jahren etwa, feiern die jedes Jahr ein Fest. Das Volk Israel, das auserwählte Volk, die Juden, wer weiß es? Wie heißt das Fest? Eine Woche lang? Ja, das Pessach-Fest. Sehr gut. Und am fünften Tage des Monats Nisan, das heißt, dieses Jahr wäre das am 9. April bis zum 16. April, da feiern die ausgiebig. Und das Interessante ist, da vorne steht es, und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr da für einen Dienst, weil das war eine Anordnung, ihr sollt mir dienen, und der Dienst war, ja, heißt es, 2. Mose 17, Vers 26 dann auch, beziehungsweise 27, so sollt ihr sagen, es ist das Pessachopfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Und dann neigte sich das Volk und betete an. Das ist euer Dienst. Und alles, was im Alten Testament mit Dienen zu tun hat, bezieht sich direkt auf das Versöhnungsopfer. Das muss uns mal klar werden. Das ganze Alte Testament, egal was du da liest, es dreht sich eigentlich immer darum, dass das Volk dient. Was dient es? Es dient dazu, dass die anderen Nationen erkennen, dass sie ein Versöhnungsopfer haben. Ja, und dann haben sie immer wieder, dass die Stiftshütte, dieses Waterwaschbecken, die ganzen Rituale, die Opferrituale, die Feste, all das dient dazu bei, um sich zu erinnern, was Gott mit dem Volk Israel getan hat. Versöhnung. Und alles in unserer Gemeinde, und ihr versteht ja, jetzt kommt das Herz, mein Herz, jetzt kommt das Herz der Gemeinde. Es dreht sich immer darum, der Dienst, den wir tun, unser ganzes Leben soll ja ein Dienst sein, ja, Römer 12, 1 und 2, soll ein lebendiger Gottesdienst sein, ein Dienst sein, ein ganzes Leben. Es dreht sich darum, dass wir die Versöhnung zwischen Gott und Mensch verkündigen. Dein ganzes Leben, in dem, was du tust. Wenn du zu Hause bist, deine Kinder hast, ja, dann sollst du ihnen was weitergeben, Versöhnung. Nichts nachtragen. Dass das, was wir persönlich erlebt haben zwischen Gott und mir, dass ich das weitergebe an die Menschen. Darum dreht sich eigentlich alles im Alten Testament. Und die Gemeinde ist dazu berufen, genau das Gleiche zu tun, nämlich zu feiern. Zu feiern, was Jesus getan hat am Kreuz für uns. Deswegen, das Abendmahlsfeier. Ja, ich sage, Feier. Das ist kein Trauerprozess, sondern es ist eine Feierlichkeit, da Jesus was getan hat in unserem Herzen, nämlich er hat uns befreit von der Sünde. Wir haben ewiges Leben. Das ist die Tatsache. Das habt ihr hier vorne gesungen die ganze Zeit. Heißt es? Oh, immer die falsche Richtung hier. Da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Das ist die Gemeinde. Ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Er hat euch berufen zum Dienst, ja, ein heiliger Dienst, Priestertum, Königtum, es dreht sich alles darum, nämlich das, was Jesus getan hat am Kreuz, diese Versöhnung zu feiern mit unserem Leben, mit unserer Gemeinde. Zu dienen, indem wir unser Leben danach ausrichten, Jesus, das Lamm Gottes, zu verkündigen. Verkündigen, indem wir das auserwählte Geschlecht sind, sind Gottes Eigentum, teuer erkauft. Wir sind gerechtfertigt durch das Blut Jesu. Ich habe schon mal über ein ganzes Jahr eigentlich fast ausschließlich über Gnade gesprochen in unserer Gemeinde. Und es wurde insgesamt so lastig, ja. Oh, ihr redet immer nur über Gnade und so weiter, ja. Irgendwie, als ob man stehen bleibt. Und dann kam mal einer und hat gesagt, ja, die Leute, die haben schon gemeint, so, oh, immer Gnade. Ich sage, ja, bis sie es kapieren, ja. Und dann hat er gesagt, seitdem ich das einfach mal zugelassen habe, was Gnade bedeutet, bin ich wirklich frei geworden. Es ist so ein Geschenk zu verstehen, dass alles aus Gnade ist. Alles. Und das wünsche ich mir, dass uns das bewusst ist, was für ein Reichtum wir in Christus haben. Das ist so genial. Die Frage, die wir nachgehen, ist heute Morgen: Wie kann ich Jesus leidenschaftlich dienen? Wie kommt es in unserem Leben, diese wunderbare Licht, das wir haben, das reflektiert ja dieses Licht Jesus durch unser Leben, an die Menschen und auch in uns, ja, wie kommt das zum Vorschein? Und der erste Punkt ist schon wieder falsch rum, in der ersten Liebe bleiben. In der ersten Liebe bleiben. Ein paar Forscher haben gesagt, und denen gebe ich recht in dieser Sache, die erste Liebe vergisst man nicht. Ich habe mich als Teenager öfters verliebt, aber es war keine Liebe. Die erste Liebe, die vergisst man nicht. Und die erste Liebe, sagen sie, die prägt unser Leben. Also zwischenmenschlich, zwischen Frau und Mann, prägt unser Leben. Und ich glaube, das muss uns klar sein, die Begegnung, die ich mit Jesus hatte, die vergesse ich nie. Die hat mein Leben geprägt. Weißt du, wenn du da sitzt in einem Raum und plötzlich sagt Gott zu dir: Thorsten, du wirst vieles nicht verstehen, weil du kennst mich noch nicht. Du kennst die Bibel noch nicht. Ich so, ja. Und dann sage ich: Ey, ich habe so viele Fragen. Warum kein Sex vor der Ehe? Wie kann das sein, dass du die Welt geschaffen hast in 6 Tagen? Also Gott sagt zu mir, in mein Gewissen hinein, in mein Herz: Thorsten, hör mal zu, das erkläre ich dir alles noch. Aber eins, Piani, ich liebe dich. Und ich möchte, dass du mein Kind wirst. Und ich sage: Mach ich. Ich gehe drauf ein. Heute verstehe ich das alles. Diese Fragen, die ich hatte. Ja, aber das erste war die Begegnung, die ich mit Jesus hatte. Die hat mich geprägt. Wo ich sage: Hey, das hat mich umgehauen. So eine Liebe, die finde ich bei keinem Menschen. Die kann ich nicht von mir aus produzieren. Das war so überzeugend, wo ich gesagt habe: Hier bin ich. Nimm mich. Nimm mich ganz. Und das hat mich geprägt. Diese Entscheidung. So wichtig. Und das ist auch interessant, weil bevor es die Christen gab, haben die Altgriechen nicht kapiert, was das eigentlich bedeutet, was die Christen so abziehen. Dieses Überschwängliche, dieses Leidenschaftliche, was der Martha gemacht hat, so dieses: Jesus liebt euch, ja, wo man sagt: Boah, das kennen wir nicht. Und als die ersten Christen so in Ephesus waren und so, und die Altgriechen haben gesagt: Was die für eine Freude haben, was die für ein Enthusiasmus an den Tag legen, das gibt es gar nicht. Das Wort gab es nicht zu der damaligen Zeit. Und dann haben sie eben dieses Wort, was ich eben schon erwähnt habe, Enthusiasmus, erfunden für die Christen. Und für uns ist ja Enthusiasmus Schwärmerei. Weißt du, so sehr enthusiastisch, so, ne? Oh, so überschwänglich, so sanguinisch, so weiter, weißt du? Oh, will ich gar nichts damit zu tun haben. Aber bevor es die Christen noch nicht gab, gab es dieses Wort Enthusiasmus noch gar nicht. Und erst dann wurde dieses Wort erfunden, sozusagen. Enthusiasmus, Leidenschaft, ja, will ich mal sagen. Hier Entheos, da kommt Gott mit drin vor. Erfüllt sein mit Gott heißt das Wort. Müsst ihr euch mal vorstellen, dieses Wort ist explizit für Christen geschaffen worden. Von den Altgriechen. Und wir sagen manchmal so: Nüchtern bleiben und weiter. Ja, Leidenschaft. Ein Christ ohne Leidenschaft. Das ist wie gefallenes Obst, wo man irgendwie vor sich hinschimmelt, ja, oder so. Das bringt gar nichts. Ja, wir sollen Frucht sein, ja, Früchte bringen. Und da gehört Enthusiasmus dazu, weil die Leute sagen: Diesen Apfel will ich. Dieses Obst für den Baum will ich mir pflücken. Versteht ihr? Das
ist Enthusiasmus. Und das ist so wichtig. Das hat nichts mit Schwärmerei zu tun, so, ja, Aberglaube, Mystisches oder so. Das ist Überzeugung. Viele Überzeugung. Ein super Beispiel aus dem Alten Testament, der Jakob. Den kennt ihr ja. Ne? Das war so ein Schlingel und so weiter. Ich gehe gar nicht so lange auf die Geschichte ein, weil es dauert alles so an Zeit. Ich habe dafür begrenzte Zeit und das fällt mir immer schwer. Aber dieser Jakob, der hat sich verknallt in ein Mädchen. Ich weiß ja nicht, ob hier auch eine Rahel heißt, aber in die hat er sich verguckt. Von seinem Onkel Laban, die zweite Tochter. Die erste Tochter war die Lea. Die hat mir ein bisschen leid getan, wenn man so die Geschichte liest. Kennt ihr vielleicht auch ein bisschen. Aber was er getan hat, er hat geworben vor Laban, dem Onkel, damit er diese Tochter, die zweite Tochter Rahel, zur Frau nehmen kann. Und dann sagt der Laban, es war auch so ein Schlingel, Geschäftsmann, da musst du erst mal 7 Jahre für mich arbeiten. Und dann hat er 7 Jahre gearbeitet. Erst die erste Frau bekommen, Rahel, die er eigentlich gar nicht wollte. Und dann musste er nochmal 7 Jahre arbeiten. Also 14 Jahre Arbeit für eine Frau. Die meisten von euch, die haben nicht so lange gewartet, oder? Und gearbeitet oder so und gesagt, hier, das wird meine Frau leidenschaftlich so. Ich weiß, das wird, auch wenn ich 10 Jahre warte, manche schon wollen gleich nach nächsten Antwort, willst du mit mir gehen, ja oder nein? Ne? Das muss ganz schnell laufen, weil sonst kommt schon wieder die Nächste dran. Ne? Was ist das heutzutage? Das ist ja echt traurig. Ich habe eine auf meine Frau gewartet, bis ich A bekommen habe. Und das war wie ein Tag für mich, dieses Warten. Steht auch in der Bibel, ne? Weil da heißt es tatsächlich, dass für Jakob diese 7 Jahre waren wie ein Tag. Ist das nicht schön? Und da war Leidenschaft dabei. Und wisst ihr was? In diesen 14 Jahren hat er Laban zu einem reichen Mann gemacht. Weil er hat nicht nur einfach gearbeitet, muss ich ja machen, weil ja, sonst kriege ich ja das Mädchen nicht. Und jeden Tag hat er sich beschwert und hat versucht, irgendwie zu tricksen zu sein. Nee, er hat alles gegeben. Alles gegeben. So viel gegeben, dass der Laban zum Schluss nach 14 Jahren ein ganz, ganz angesehener und reicher Mann war. Müsst ihr euch mal vorstellen. Also der war voller Leidenschaft, der Jakob, weil er sah dieses Mädchen. Und ich glaube, das ist Enthusiasmus, was der Jakob hatte. Der hatte Enthusiasmus. Er sagte, ich gebe alles. Ich will dieses Mädchen haben. Und genauso soll es auch sein zwischen Jesus und mir. Dass ich sage, ich mache alles für Jesus. Und wenn alle nichts machen, mache ich es trotzdem, weil ich weiß, Gott hat mich dahin gestellt. Wir sind ja manchmal so darauf angewiesen zu denken, wenn mich keiner sieht, dann mache ich es nicht. Das sagt man am Anfang so schön, gell, so, ich mache es für Jesus. Aber wenn du merkst, nach einem halben Jahr, es merkt keiner mit, dann wird es langsam blöd. Warum werde ich nicht beachtet? Das höre ich immer wieder. Mach dich doch mal frei. Ich versuche auch in der Gemeinde zu sagen, Mensch, du musst von Gott her wissen, nicht weil ich dich jetzt frage, machst du mit Teenie-Arbeit? Ja, mache ich, wenn der Pastor es sagt. Sondern du machst es, weil du es vor Jesus einfach weißt, es ist richtig. Und nicht jede Anfrage ist richtig, dass du es da ja bejahst, sondern dass du es mit Gott prüfst. Ja? Weil es soll aus Leidenschaft passieren, was du tust. Und so soll es auch in deinem ganzen Leben sein. Ganz wichtig. Es ist keine Begeisterung für eine Sache, sondern sagt, wir sind Besitz. Wir sind im Besitz vom Heiligen Geist. In uns lebt der Heilige Geist. Ich muss mal gucken. Genau. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Also zuerst, seid brennend im Geist, dient dem Herrn Jesus. Das ist eine Aufforderung. 12 steht. Das ist mein erster Punkt gewesen. In der ersten Liebe bleiben durch Dienen. Meine Liebe wird immer wieder neu mit Leidenschaft erfüllt, indem ich zu dem, was ich auf Erden berufen bin, nachgehe. Du bist berufen. Du bist nicht nur, ja, ich bin geliebt, alles super, gell? Sondern du bist berufen, Gott zu dienen. Gott zu dienen. Wenn du dann tust du was anderem. Dann dem Mammon zum Beispiel. Mammon ist eine Bezeichnung für all das, was dein Herz eingenommen hat. Aber wenn es nicht gut ist, dann bekommt was anderes den ersten Platz. Aber dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du leer ausgehst. Denn wenn wir Gott dienen mit Leidenschaft, dann werden wir immer aus dem Vollen haben dürfen. Da heißt es in Korinther, steht nicht da vorne, schlagen 2. Korinther 5, Vers 17 und 18, da heißt es darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden, das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wir haben was bekommen? Den Dienst der Versöhnung. Darum glaube ich, ist es wichtig, zu verstehen, unser ganzes Leben als Christ, wenn du mit Jesus leben willst, ist ein Dienst an Gott und an den Menschen. Und dadurch kommt Leidenschaft. Was die Martha erlebt hat, ein super Beispiel, danke für das Zeugnis. Und ich weiß jetzt deinen Namen leider nicht. Wie heißt du? Sophine? Friedi. Ihr gebt einen Dienst und was kommt? Es kommt etwas, was Gott dir schenkt, nämlich Freude. Freude. Du merkst plötzlich, wie der Heilige Geist durch dich wirkt. Und was gibt es Schöneres, wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist, wie er durch dich wirkt? Das ist Hammer. Das geschieht nicht nur, wenn man so eine Organisation nachgeht. Das kann auch bei deinen Kindern passieren. Verstehst du? Das ist jetzt nicht so nur, wenn du jetzt irgendwo in der Gemeinde dienst. Nein, das kann genauso auch passieren, wenn du deinen Kindern etwas weitergibst von Jesus. Ja? Oder im Freundeskreis, auf Arbeit. Ja, dass du ein Zeugnis gibst oder wie auch immer. Kann der Heilige Geist plötzlich über dich kommen, zack. Ja, der ist ja schon in dir drin, aber du merkst plötzlich, wie er durch dich redet. Das ist genial. So, dann gibt es mein nächstes. In der ersten Liebe bleiben durch Frucht. Meine Liebe wird immer wieder neu mit Leidenschaft erfüllt, wenn ich die Frucht sehe, die dadurch entsteht. Ja? Jesus sagt ja, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Also in der Beziehung zu Jesus, da kommen wir nicht drum herum. Beziehung zu Jesus ist nicht Äußerlichkeit, sondern es ist etwas Inniges. Es ist etwas zwischen dir alleine und Gott, was er dir selber so, wo er dir selber begegnet, wo genau das, was du brauchst, das bekommst du auch von ihm und du dich da auch erfüllen lässt. Ja, in dieser Beziehung bleiben und das wirkt sich auch auf. Gewissheit ist, dass es Frucht bringt. Diese Gewissheit, das, was ich tue, bringt Frucht, das ist eigentlich schon Frucht. Ja? Denn die Frucht nach 5, Vers 20 hat in erster Linie was mit meinem Herzen zu tun. Gott dienen ist erstmal eine Hingabe des Herzens. Hört ihr mich überhaupt? Ja, ne? Geht, ist es irgendwie weg. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Da steht es ja schon. Sehr schön. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften. Ja, also das ist Frucht. Es ist etwas, was der Heilige Geist in deinem Leben bewirkt. Das Frucht kannst du nicht selber machen. Es gibt so Leute, die sagen, ich will irgendwann Geduld lernen. Erstmal was Schönes. Aber dann kommst du in Situationen, wo du einfach 7 Jahre warten musst. Gell? Und Gott formt dich in dieser Zeit. Er bringt dich da rein. Das heißt nicht, du plötzlich hast du Geduld, sondern du wirst da hineingeführt, dass du Dinge manchmal auch hinnehmen musst, aber im Vertrauen weißt, Gott lässt mich da drin jetzt einfach ruhen und ich habe es jetzt eben nicht gleich, weil er mich erfüllen möchte, weil er mich seine Größe und seine Majestät noch mitnehmen lassen möchte. Das ist immer im Vordergrund, weißt du? Frucht bedeutet, ich erkenne noch mehr von Gott. Und das wirkt sich automatisch auf meinen Charakter aus, auf mein Herz. Wenn du Gott nicht erkennst, wirst du dich nicht charakterlich so verändern, wie Jesus es möchte. Das ist wichtig, verstehst du? Das geht nicht ohne sich Jesus hinzugeben. Ich kann 2 Wochen lang spielen, als ob ich ein sanftmütiger Mensch bin. Aber dann irgendwann lernt ihr mich kennen und merkt, der ist genauso wie wir. Ja, ungeduldig, von Barmherzigkeit, nur wenn man danach sich dann auch bemüht, anders zu sein. Aber barmherzig zu sein, heißt ja eigentlich immer wieder vergeben, den anderen entgegenkommen, ihn abholen. Immer wieder, auch wenn sich da nichts verändert. Immer wieder. Das sind wir ganz weit weg. Ja? Aber Gott führt uns da immer mehr hin. Und deswegen ist Frucht etwas unwahrscheinlich Wichtiges. Die in der ersten Liebe bleiben, durch Frucht bringen. Und Frucht kannst du nicht machen, sondern es ist, ich lasse es dem Heiligen Geist wirken in meinem Herzen. Mein nächstes, in der ersten Liebe bleiben, durch Einsicht. Ja, vielleicht bist du müde vom Kämpfen. Da gibt es in der Offenbarung die Epheser, die Gemeinde Ephesus. Und die war eigentlich tadellos. Die haben unwahrscheinlich viel Gutes getan, gesellschaftlich auch. Die haben alles richtig ausgerichtet. Ja, und da sagt der Engel des Herrn, Jesus, klasse, was ihr macht. Aber ich habe doch eins, was ich nicht gut finde. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Und ich glaube, wir brauchen eine Einsicht, ja, ganz tief in unserem Herzen, dass wir einsichtig sind und sagen, vieles, was ich tue, mache ich nicht für Gott, sondern gesehen zu werden. Vieles in meinem Leben mache ich auch in der Gemeinde. Und da rennen wir ganz schnell rein, dass wir etwas tun, um von Gott etwas zu bekommen. Und das ist dann wird es Kampf. Ich sehe so wenig fröhliche Christen, weil sie aus einem falschen Motiv Gott dienen, nicht aus Leidenschaft, sondern etwas dafür zu bekommen, was sie eigentlich schon haben. Weil du kannst nicht mehr bekommen als das, was du schon hast. Du musst es aber einfach mal akzeptieren. Du musst es anders ranlassen an dich. Du musst das, was Gott dir schenkt, ja, in Christus ist die ganze Fülle leibhaftig, du einfach ranlassen. Dein Kopf mal einfach nicht auf das Äußerliche, sondern mal ruhen lassen alles. Und sagen, Jesus, ich brauche dich und ich will, dass du mich erfüllst. Zeig mir, wer du bist, damit ich mich verändern lassen kann und ja, ein Wohlgeruch bin für Gott. Leidenschaft bekomme für Jesus. Ja, das ist ganz wichtig. Ihr habt die erste Liebe verlassen, eine Aufforderung. Und da gehört Einsicht dazu. Was gefällt Gott in deinem Leben? Was gefällt ihm? Hast du immer schon gedacht, was, wenn du jetzt sagst, Gott, was gefällt dir eigentlich an dem, was ich tue? Vielleicht fällt mir ein paar Sachen ein. Sag, ja, das war alles toll. Lobpreis, super. Ja, Technikteam, was gefällt dir eigentlich? Teenie-Kreis, Kinderstunde, die jetzt die Kinderstunde machen. Ja? Alles super, alles toll. Aber letztendlich möchte er den Dienst der Versöhnung an dir sehen. Und dann musst du erstmal mit dir selber versöhnt sein. Verstehst du? Du musst erstmal in dich reinschauen und sagen, hey, ich habe so viel Unversöhntheit mit mir selber. Ich kann mich nicht annehmen. Ich vergleiche mich immer mit anderen Menschen. Da gibt es Dinge in meinem Leben, in der Vergangenheit, die waren einfach pfui. Und die kann ich mir selber nicht vergeben. Jesus hat dir schon vergeben. Aber du dir selber nicht. Und dann geh einfach dann mal ins Gebet damit. Bekenne es vor Jesus. Das möchte er. Und Jesus sagt, ich möchte, dass du den Dienst der Versöhnung tust. Das ist das, was im Alten Testament alles darauf abgezielt ist. Ja? Dieses in der Wüste dienen. Solange wir leben, ist Wüstezeit. Aber wir werden Gott erleben in der Wüste, wie er handelt. Dass er uns versorgt mit frischem Wasser, dass er uns das Manna schenkt, ja, dass er uns Kämpfe schenkt. Ja, wir neigen immer wieder dazu zu murren. Das hat das Volk Israel auch gemacht, aber Gott hat immer wieder versorgt. Ja, wir sind keine Übermenschen, aber wir dürfen aus der Versöhnung heraus leben. Und es gibt nichts Größeres. Ja, und deswegen, ihr als Gemeinde habt das im Blick. Ihr seid da, um Versöhnung zu feiern. Zu feiern. Ein Gottesdienst ist eine Versöhnungsfeier. Wisst ihr, warum wir Sonntag unseren Gottesdienst haben und nicht Samstag? Weil der Herr da auferstanden ist. Versöhnung. Auferstehung. Wir haben eine Ewigkeit vor uns. Ja, und darum fangen wir heute schon mit an, mit dieser Ewigkeit herauszunehmen. Aus dieser Freude, aus dieser Leidenschaft. Nicht erst im Himmel sollen wir leidenschaftlich sein, sondern hier schon Enthusiasmus haben. Ja, und da bin ich jetzt auch schon fast am Ende der Geschichte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen, heißt es im Hebräer, Kapitel 11, Vers 6. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er den, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Es dreht sich letztendlich um deinen Glauben. Was glaubst du? Wem vertraust du? Da müssen wir immer wieder zurück. Glauben, dass Jesus seine Liebe am Kreuz bewiesen hat. Und dass alles, was vom Kreuz kommt, ja, Gnade ist. Und dass wir gerechtfertigt sind durch sein Blut. Also das Wort gerechtfertigt auf der Zunge zergehen zu lassen, das bedeutet, ich brauche mich nicht anstrengen, ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich muss nicht kämpfen für irgendetwas, sondern Gott hat für mich gekämpft. Und wenn der Teufel kommt, dich immer wieder runterziehen will, darfst du wissen, dir ist vergeben. Ja? Diente dem Herrn mit Freude. Wo ist dein Feuer? Dein Enthusiasmus? Wo bist du abgekommen und hast dich wieder bemüht, aus dir heraus Gott zu gefallen? Manchmal gibt es dann so diese Bußbekenntnisse. Oh ja, ich habe wieder was Schlechtes getan und bekenne das vor Gott. Das wird Gott langsam langweilig, wenn du immer das Gleiche bekennst. Aber du sollst ihm bekennen, was er für dich getan hat. Das ist das Entscheidende. Daraus folgt Einsicht, dass vieles in meinem Leben einfach schief liegt. Aber zuerst bekennen, dass Jesus Versöhnung ist. Mit dir, mit Gott, mit Menschen. Deswegen nicht aus dir heraus Gott gefallen. Dein anstrengendes Leben kann sich sofort verändern, indem du Buße tust. Umkehr, Einsicht hast. Über den Zustand, in dem du steckst. Und sobald du das bekennst, Jesus, du bist mein Versöhnungsopfer. Jesus, du hast alles für mich getan. Und jetzt sehe ich, ich darf vor dir bekennen, mein Leben, mein Schmutz, die Dinge, die schief liegen, diese Unversöhntheit mit irgendwelchen Menschen, meiner Frau, meinen Eltern, Brüdern, Schwestern, egal wer. Und das bekennen, diese Einsicht, die möchte Gott. Und wenn du das einfach machst, dann plötzlich merkst du, wie eine Last von dir fällt und du mit Freuden, mit Leidenschaft Gott bitten kannst und ihm vertrauen kannst mit Leidenschaft. Und du sagst, dein ganzes Leben gehört ihm. Das wünsche ich dir, dass du jetzt dahin kommst.